Im Psychotop. Klartext über Psychotherapie. Ist mehr Therapie wirklich immer besser oder führt der aktuelle Psycho-Hype nicht manchmal auch in die Irre? Im Welts-Podcast im Psychotop spricht die bekannte Psychotherapeutin Gitta Jakob mit ihren Gästen über Chancen und die Grenzen von Psychotherapie ohne therapeutisches Gesäusel. Dafür mit Erfahrung, Fakten und gesundem Menschenverstand.
Hallo liebe Ruth Kohlhaas, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist und wir sprechen können über das Thema Non-Response in der Psychotherapie.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Das ist schön. Wir kennen uns seit ein paar Jahren, wir haben uns kennengelernt. Da habe ich in der Supervision-Ausbildung einen Kurs gegeben und du warst eine Teilnehmerin und wir kamen ganz schnell in Kontakt, auch über dieses Thema, weil es uns beide sehr interessiert und haben in dem Zusammenhang in den letzten Jahren auch diverse Medien, Filme, jetzt zuletzt Therapiekarten zusammen gemacht. Davon abgesehen bist du als psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie ambulant tätig und bist sehr aktiv in der Supervision auch für VT-Ausbildungskandidatinnen und gibst viele Kurse zum Thema Non-Response, Konfrontation, so dieses ganze Spektrum.
Genau, das ist richtig.
Und uns geht's heute um Therapieverläufe, um Fälle, wo man irgendwann zu dem Punkt kommt, Psychotherapie hilft irgendwie nicht weiter. Das ist ein Non-Responder, wie man dann sagen kann. Ja, der hat sozusagen keinen guten Effekt von Psychotherapie. Und du hast mir zwei Fallbeispiele mitgebracht. Magst du dir mal kurz vorstellen?
Genau, ja, klar, ich starte gerne. Also wir haben einmal einen Patienten, Herr Meier, Anfang 60, der ist Sachbearbeiter in einer Behörde gewesen, wurde mit Depression vom Hausarzt geschickt und der hat bisher noch gar keine Vorbehandlung gehabt. Er berichtet aber in der Probatorik, dass er schon seit der Jugend depressive Episoden hat, immer mal wieder. Anlass vor allen Dingen für die aktuelle Psychotherapie sei ein Konflikt bei der Arbeit gewesen. Als das Ganze dann exploriert worden ist, stellte sich heraus, dass die jüngeren Kollegen in seinem Team versucht haben, ihm die moderne Technik zu erklären und so ein paar neue Arbeitsabläufe. Und das hat er als total übergriffig erlebt. Außerdem gab es immer wieder ein paar Probleme, weil er zu langsam arbeite. Und er hat es aber damit erklärt, dass es ihm total wichtig sei, immer perfekt zu sein, dass er wirklich keine Fehler machen wolle und dass das eben mehr Zeit braucht. Und der konnte nicht so richtig verstehen, warum das überhaupt ein Problem sein soll.
Ah ja, wenn du das schilderst, man sich schon vorstellen kann, dass es ein recht anstrengender Kollege gewesen sein kann.
Ja, ja, genau, genau. So im sozialen Umfeld war der eigentlich, also er hat ein sehr kleines Leben gehabt. Ne? Der war ganz allein, hatte kaum Kontakt. Und hat auch immer wieder so geschildert, die anderen wollten ihn eigentlich eher ausnutzen. Also genau, da gab es keine engen Freundschaften. Und wie gesagt, der ist gekommen mit einer Depression, sodass erstmal so verhaltenstherapeutischen Verstärkeraufbau anstand. Da gab es eigentlich immer nur ein Ja-Aber als Antwort auf Vorschläge oder bei dem Versuch, irgendwas zu erarbeiten. Und er hat dann auch immer wieder betont, dass irgendwie mal was Schönes zu machen, das wird ja auch nicht helfen, das wäre ein Tropfen auf den heißen Stein und so weiter und so fort. Gleichzeitig bei dem Versuch, sich dem Perfektionismus und den potenziell dahinterstehenden Mustern zu widmen, das war auch sowas, das hat er direkt abgelehnt, hat gesagt, nee, Fehler machen ist nicht, will ich nicht in meinem Leben und da brauchen wir auch eigentlich gar nicht groß weiter drüber reden.
Okay.
Und bei der biografischen Anamnese, das war, fand ich relativ schwierig, weil da eigentlich nicht wirklich was zu holen gewesen ist. Die Eltern seien großartig gewesen. Er hätte halt gelernt, dass Fleiß wichtig ist, dass Werte wichtig sind, ne, dass man sich irgendwie, dass man funktionieren muss. Das war aber auch was, was er gar nicht reflektieren konnte. Und was bei ihm fand ich auch noch auffällig war, ist, dass die Skepsis am Anfang für die Therapie sehr, sehr hoch war und auch immer wieder so Ideen oder immer wieder kommuniziert worden ist, dass eigentlich die Therapeutin viel zu jung sei, dass vielleicht die Kompetenz fehlen würde. Fraglich also Verhalten, so diese Therapie.
Dieses generell so ein bisschen skeptisch, die anderen machen es falsch, dass dieses Menschenbild hat sich sozusagen, okay, ja, kann man das, glaube ich, können wir uns ganz gut vorstellen, die ZuhörerInnen und ich sozusagen.
Genau, den zweiten Fall auch direkt?
Gerne, ja, ja.
Okay, das ist Frau Müller gewesen, die war Mitte 40 und die hatte nach einem BWL-Studium eigentlich einen ganz guten Job in der Firma. Die hatte schon diverse Vorbehandlungen, hat aber von Anfang an berichtet, dass da eigentlich nichts geholfen hat bisher. Die war auch schon mehrfach in der Klinik, hatte mehrere ambulante Therapien und wenn man so gefragt hat, wovon sie profitiert hat oder was da passiert ist oder so, dann kam immer so ein Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also keine klare Ansage und keine klare Idee. Die hat auch wenig soziale Kontakte gehabt, aber eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter. Der Vater war leider schon verstorben und die Mutter wurde auch extrem idealisiert, obwohl die quasi so von außen stehend betrachtet eigentlich sehr abwertend und auch ziemlich gemein gewesen ist. Mhm. Die hat so eine Beziehungsform geführt mit einem Mann, der sich so stringent geweigert hat, auch über Jahre die Beziehung öffentlich zu machen und hat auch tatsächlich, also er hat wohl niemandem was erzählt, es war so ein bisschen fraglich, ob da vielleicht noch eine Ehefrau im Spiel ist oder ähnliches.
Mhm. Was also halt so immer so eine geheime Affäre sozusagen.
Genau, genau, aber über Jahre. Und was so ein bisschen das Konzept war, war, wenn er sich gemeldet hat, dann ist sie sofort gesprungen, ne? Dann ist sie sofort, hat sie sich sofort gekümmert und ist zu ihm gefahren. Die war unheimlich dankbar für den Therapieplatz, ist sehr gerne gekommen, hat sehr viel gelobt und auch sehr viel gesprochen oder geredet und erzählt. Das war ganz offen. Was sich aber deutlich herausgestellt hat, ist, dass sie überhaupt keine Verantwortung übernehmen wollte und eher so in der Illusion steckte, wenn ich alles mache, was die anderen sagen, dann werden die mich lieben. Und auch in Bezug auf ihre Mutter, ne? Wenn ich da immer wieder mich engagiere, wenn ich mich immer wieder kümmere, dann wird irgendwann die große Liebe von der Mutter auch verkündet werden.
Ja, verstehe.
Die hat am Anfang der Behandlung alle Hausaufgaben gemacht, hat aber dann immer gesagt, dass es eigentlich nicht helfen würde, war aber da sehr vorbildlich. Diese richtige Veränderung, also sich mal um sich zu kümmern und mal auf Distanz zu gehen, vielleicht zur Mutter oder auch mal den Partner so ein bisschen in die Schranken zu weisen, das war allerdings überhaupt nicht möglich.
Okay. Das heißt, auch da sozusagen in der Therapie bildet sich so ein bisschen ab, was sie sonst auch macht. Sie versucht, das sozusagen alles gut zu erledigen und gleichzeitig gibt es wenig Fortschritt sozusagen auch in der therapeutischen Entwicklung. Vielen Dank. Das sind Fälle, wo ich direkt ein Bild habe auch und die ich auch sehr typisch finde für Mensch Therapie Non-Responder. Was würdest du denn sagen? Inwieweit sind es so die Themen, mit denen die kommen, also der Mann so mit so einer gewissen feindseligen Grundhaltung, alles sind irgendwie zu doof oder mal, also die wollen was, was ich nicht will, ich werde gemobbt so, oder sie auch mit diesem Abhängigen, ich muss es nur super recht machen und alles wird gut gegen jede 45-jährige Erfahrung. Inwieweit ist das typisch?
Na, ich glaube, dass es ganz typisch ist. Also Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ne? Es gibt immer auch mal Menschen, die mit solchen Mustern kommen und wo trotzdem dann eine Therapie erfolgreich sein kann. Aber ich glaube, dass gerade das Thema Verantwortung beispielsweise eine riesengroße Rolle im Response spielt und dass dieses Prinzip von Dependenz als grundlegendes Muster, es muss, finde ich, gar nicht eine Persönlichkeitsstörung sein, ne, sondern es reicht auch einfach als grundlegendes Muster, ist was, was ich sehr häufig bei PatientInnen erlebe, die von der Therapie eigentlich nicht profitieren. Und genauso wie bei dem Fallbeispiel von dem Herrn, feindselig und immer das Gefühl haben, alle sind schuld, alle sind gegen mich, ist natürlich was, was auch dazu führt, dass man wieder keine Verantwortung übernimmt, ne, für sein eigenes Leben. Und das macht's schwer.
Genau, und jetzt bei beiden ist es ja eigentlich so, dass sie sich damit in eine Situation manövrieren, in der sie letztendlich auch sozial wenig Anerkennung, wenig Gratifikation bekommen. Ja. Sie mit dieser Affäre, was natürlich chronisch frustran ist, wahrscheinlich mit der Mutter, die ihr nie das gibt, was sie möchte. Und sie, weil sie aber festhält an der Idee, ich muss nur alles immer richtig machen, ändert sie nichts und es bleibt sozusagen nicht bedürfniserfüllend und eher auf eine ganz andere Art, aber mit dieser Feindseligkeit, ich lasse nicht ab von meinem Perfektionismus, ich lasse nicht ab von meinen Standards sozusagen, wo er einfach nicht landen kann, ne, und wo er keine gute Beziehung zu Kollegen, keine gute Beziehung zu anderen Menschen aufbauen kann. Das ist ja letztlich
das
Problem, was dann einhergeht mit solchen Mustern, ne?
Genau. Und also genau wie du es geschildert hast, ne, es ist eine auswegslose Situation und es ist natürlich auch, wenn man jetzt auf die Diagnose der Depression guckt, das Problem, dass einfach, es kann ja nichts Gutes im Leben passieren, wenn gar keine anderen Menschen oder kaum andere Menschen beteiligt sind. Und mit dieser Grundhaltung fehlt es ja dann auch an positiven Erfahrungen in irgendeiner Art und Weise. Ja, sondern es wird ja auch alles drumherum immer negativ gestaltet im Endeffekt.
Ja, genau. Jetzt habe ich das immer wieder gehört und hört es immer wieder, wenn ich zum Beispiel in Workshops dann auch zu solchen Fällen sage, das ist halt auch ein Non-Response-Muster so, dass dann so die Frage kommt, ja, aber das muss man doch ansprechen, das muss man doch mitbehandeln. Ja. Man muss das doch genau dieses Problem mit den Patienten ansprechen, weil genau da müssen sie ja rauskommen.
Ich finde das total richtig. Das ist also der Punkt, das diskutiere ich in den Workshops auch gerne drüber. Und ich glaube, an der Stelle, ja, das kenne ich. Ich glaube, genau an der Stelle entsteht häufig das Problem, weil natürlich ist es finde ich existenziell wichtig, in der Therapie das zu versuchen. Ne, da sind wir dann beim Thema Konfrontation, weil man kann versuchen, das zum Beispiel über einen sokratischen Dialog oder auf irgendeine andere Art und Weise non-direktiv zu erarbeiten. Aber gerade wenn die Patienten stark in diesen Mustern verhangen sind, dann wird es nicht funktionieren. Also dann werden
wie würdest du zum Beispiel bei der Frau, was sind zum Beispiel Dinge, die du gesagt hast, wie du es versucht hast, sie zu konfrontieren, bevor du quasi auch selbst zu dem Punkt kommst, zu sagen, nee, das funktioniert hier nicht?
Also ich glaube, angefangen habe ich tatsächlich bei ihr mit der Konfrontation mit der Situation mit der Mutter. Die Mutter ist wirklich so massiv abwertend gewesen, dass ich gemerkt habe, okay, wie soll es ihr gut gehen, wenn sie sich da wirklich eine Verletzung nach der anderen abholt.
Eine Ohrfeige nach der anderen.
Ja, genau, genau. Und habe ihr das mal geschildert und habe ihr das also anhand von einer Situation, die sie mitgebracht hatte, wo sie einfach unheimlich traurig war, deutlich gemacht, okay, das ist das Muster der Mutter, das passiert immer und immer wieder. Sie können sich quasi drauf verlassen. Es wird kaum eine andere Reaktion geben und es geht jetzt darum, diese Illusion loszulassen, dass sie einen Einfluss auf das Verhalten der Mutter hätte, sondern einfach wirklich, auch wenn es ganz, ganz traurig ist, aber anzuerkennen, die Mutter wird sich nicht nett verhalten und die Patientin kann aufhören, sich Mühe zu geben an der Stelle, weil es sich nicht lohnt, sondern lieber auf Distanz gehen. Das war tatsächlich so der erste Versuch, da auch wirklich wertschätzend und sanft, aber trotzdem
absolut.
Mit
und
einer
es ist
klaren
ja
Haltung.
Sozusagen auch und auch wirklich auf den Punkt zu bringen, was da los ist.
Genau, und da dann einfach auch nicht mehr zu versuchen, das irgendwie non-direktiv zu erarbeiten, sondern wirklich zu sagen, wissen Sie, Ihre Mutter verhält sich unheimlich unfair. Das ist traurig und es wird sich nicht ändern. Damit müssten wir uns hier auseinandersetzen. Mhm. Und das war die erste Konfrontation, wo klar war, dass die Patientin da gar nicht hinschauen möchte.
Na, wie die hast wollte du da reagiert? Oder wie reagieren solche Patienten dann typischerweise?
Oh, ich finde, ich weiß gar nicht, ob es so ein typischerweise gibt. Ich habe da immer mehrere Varianten. Die eine Variante ist natürlich, dass es abgenickt wird erstmal und gesagt wird, ja, ja. Und dann wird aber in zukünftigen Behandlungen das Thema wieder weggeschoben oder es wird vergessen. Ja. Das passiert auch häufig.
Ja, das kenne ich auch.
Oder es verändert sich im Verhalten dann trotzdem gar nichts. Na, also so im Sinne von, ja, ja, es kann sein, dass es so ist, wie Sie sagen, aber ich bleibe dabei, ich möchte mich um meine Mutter kümmern und ich will, warte darauf, ich hoffe und bleibe in der Illusion, dass ich die Liebe irgendwann bekommen werde.
Ja, im Prinzip so eine oberflächliche Zustimmung, ohne wirklich Deep Dive zu machen, was ist. Ich kenne das auch durchaus, dass dann so dramatische Reaktionen erfolgen, so nach dem Motto, oh Gott, wenn Sie das sagen, das ist alles so schrecklich, eher so vielleicht auch Histrion anmutende, dramatische Reaktionen, wo man dann erstmal mit Feuerlöschen beschäftigt ist und auf die Weise sozusagen ein bisschen von dem Thema auch wieder abgebracht wird.
Ja, genau. Das, was häufig auch noch passiert, ist ja tatsächlich, dass du nennst es immer Beißhemmung. Ich finde den Begriff, ich habe den einfach übernommen, weil ich den so passend finde.
Ja, gut.
Genau, bei den TherapeutInnen erzeugt wird und dass dann einfach wirklich so viel Gefühl kommt und häufig auch einfach so eine Art von Vorwürfen, ne, jetzt kann ich es wieder nicht richtig machen oder Selbstabwertung finde ich auch ein häufiges Phänomen an der
total.
Stelle.
Ich bin halt so eine Versagerin, ich krieg's halt nicht anders.
Ja. Genau. Und das ist halt tatsächlich bei der Patientin auch passiert. Die ist in die Selbstabwertung gegangen und hat auf der einen Seite, also die hat mehrere Sachen gezeigt da, ne? Auf der einen Seite ganz viel Selbstabwertung, na, auch das schaffe ich nicht. Und vielleicht liegt es ja wirklich an mir und es liegt überhaupt nicht an meiner Mutter. Also der Loyalitätskonflikt da ist sehr stark gewesen. Und parallel so eine oberflächliche, ja, ja, Sie haben schon recht, aber im Verhalten ändere ich trotzdem nichts. Ja. Und ich bleibe bei meinem Versuch, meine Mutter glücklich zu machen.
Ja. Ich nehme an, du hast es nicht bei der einen Konfrontation belassen, bevor du zu dem Punkt gekommen bist, zu sagen, das bringt hier einfach nicht viel, oder?
Nee, also das, was tatsächlich bei mir immer irgendwann folgt, ist der Moment, wo ich versuche, die Patienten damit zu konfrontieren, dass die Therapie so einfach nicht funktionieren kann. Also, dass sie eine Entscheidung treffen müssen. Also ich finde, das ist mir immer sehr wichtig, ne, da transparent zu arbeiten und auch deutlich zu machen, es liegt in ihrer Hand. Entweder wir schauen uns diese Muster tatsächlich an oder wir kommen irgendwann zu einem Ende der Therapie, weil ohne tiefgreifender zu arbeiten, können wir nicht vorankommen. Und dafür müssten wir uns zum Beispiel einmal anschauen, wie gestalten Sie Beziehungen und übernehmen Sie Verantwortung für Ihr Leben. Und das ist tatsächlich auch bei der Patientin passiert. Es gab auch vorher noch andere, kleinere Konfrontationen mit dem Thema, auch mit der Beziehung. Da mal zu sehen, hey, Sie haben auch Bedürfnisse, die dürfen Sie auch äußern. Ist das vorstellbar? aber schlussendlich geht es dann irgendwann immer um dieses Thema, okay, die Therapie funktioniert nicht, weil sich nichts verändert und weil aus dem Muster nicht ausgestiegen werden kann oder möchte. Wie gehen wir damit um?
Das ist ein spannender Punkt. Ich habe natürlich auch in meinem Kopf so die Frage, wie geht man mit so Situationen um? Und das ist schon ein Teil davon, hast du schon angesprochen, wenn du das natürlich von Anfang an immer wieder zum Thema machst, ist es natürlich ein Thema in der Therapie und dann ist es auch leichter, irgendwann vielleicht so eine Konsequenz zu ziehen, wie zu sagen, wir hören damit jetzt auf. Aber dazu kommen wir später noch. Ich hätte noch die Frage, wie lange dauert es in der Regel so? Bist du von... Huhu, hier ist ja ein ziemliches dependentes Muster über, ich konfrontiere es zum ersten Mal, guck mal, was davon hängen bleibt, bis zu dem Punkt kommst zu sagen, ey, das macht hier echt keinen Sinn mehr. So, wird sicherlich unterschiedlich sein, aber gibt's das ein...
Also, ich glaube, das, was man erstmal so sehen kann, ist, dass so richtiger Response, also jemand, der wirklich von Psychotherapie profitiert, den erkennt man in den ersten 5 Sitzungen. Also wenn ich mir jetzt wirklich meine Super-Responder anschaue, dann sind das Menschen, die häufig in der Probatorik schon irgendeine kleine Info aufschnappen und dann sagen, ich habe das ausprobiert und das war super oder wenigstens, ich habe es ausprobiert, es hat noch nicht gut geklappt, egal wie der quasi wie der Ausprobiert ist, aber die es testen und die es ausprobieren.
Ja, so und dieses Ich glaube zu, das ist witzig, weil wir werden im Podcast auch das Thema Verläufe von Response haben mit dem Professor Lutz aus Trier. Und aus dessen Arbeiten kenne ich das auch, dass der sagt, dass es doch erstaunlich viele Fälle gibt, wo es ganz früh einen Response gibt und zack, man merkt ganz schnell und da bleibt was hängen und es bleibt auch nachhaltig hängen.
Genau. Also
das heißt, das kann man schon mal sagen, in den ersten 5 Sitzungen passiert nichts, aber dann, wie lange muss man auch probieren, schieben, hinten schieben, vorne ziehen, bis man sagt, das bringt jetzt nichts mehr.
Also ich würde jetzt mal grob überschlagen, dass man nach 10 bis 15 Sitzungen ungefähr schon eine Idee hat, was geht und was nicht geht. Es gibt da immer mal Ausnahmefällen. Ne? Es gibt Patienten, denen es vielleicht auch gelingt, am Anfang wirklich noch ein bisschen was anzugehen. Vor allen Dingen so klassisch verhaltenstherapeutische Interventionen, ne? Verstärkeraufbau oder Ähnliches. Aber nach 10 oder 15 Sitzungen, wenn da die Muster noch gar nicht auf dem Tisch gewesen sind, wenn da noch gar keine Reflexion begonnen hat oder wenn noch gar nicht die Idee entstanden ist, dann glaube ich, ist das schon ein ganz guter Hinweis. Also ich finde, es deckt sich manchmal mit der KZT1. Ne? Also wenn nach 12 Sitzungen, wenn ich überlege, nehme ich noch mal 12. Wenn da noch fast nichts passiert ist, ist es kein gutes Zeichen.
Okay, und dann würdest du auch eigentlich immer mehr davon ausgehen, dass dann auch mehr Sitzungen einfach nur die gleichen Runden um den heißen Brei sozusagen produzieren, aber man doch nicht mehr zusammen ins kalte Wasser springt, um mal so eine hinkende Metapher jetzt mit zwei hinkenden Metaphern zu verbinden.
Ja, es ist, also ich glaube, das, was halt dabei, finde ich, immer so schwierig ist, ist, also diese Frage kommt ja in den Workshops auch immer, ne? So wann, Zeitpunkt, wo man es wissen muss. Und ich glaube, man muss ja immer das große Ganze mit dazu sehen. Wenn ich jetzt beispielsweise einen schwer traumatisierten Patienten habe mit ganz viel Symptomatik, dann ist da natürlich nach 12 Sitzungen auch noch nicht viel passiert. Aber die fängt vielleicht an bestimmten Situationen schon an, Dinge auszuprobieren. Die hat Situationen, wo sie in der Sitzung oder er in der Sitzung sowas sagt, wie jetzt gerade möchte ich noch nicht dahin gucken, aber ich weiß, ich muss. Na, also wenn es um Beziehungsaufbau und Vertrauen geht, dann kann das natürlich so ein Prozess sich ziehen.
Ja, genau, aber dann würdest du ja auch in den ersten 12 Sitzungen zum Beispiel eine Entwicklung sehen, die natürlich auch passt zu dem, wo die Patientin gerade steht. Natürlich muss sich so jemand vielleicht langsamer entwickeln oder hat auch noch mehr Steine, über die jeder nach jedem Verständnis von jedem rüberklettern musste, wohingegen so jemand wie dein männlicher Patient jetzt, der jetzt keine furchtbar schwere psychiatrische Symptomatik hat, da ist ja wirklich eher so die Frage, stelle ich mich in Frage oder stelle ich mich nicht in Frage.
Genau. Und wenn das halt, also wenn diese großen Grundthemen einfach in 10 bis 15 Sitzungen bisher noch komplett weggemieden wurden, dann ist es, finde ich, immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass wahrscheinlich nicht mehr so viel passiert.
Genau. Obwohl, das vielleicht nochmal hinzugefügt, ne, obwohl du versucht hast, es anzusprechen, obwohl du sie konfrontiert hast, validiert hast, dass das schlimm ist mit der Mutter und so weiter, genau. Weil das ist ja eine Frage, das kennst du auch aus den Workshops, sind die sehr viele Kollegen beschäftigt, die sagen, ich würde schon gerne effektiv Therapie machen, ich möchte keine Therapie machen, die nichts bringt auf Kosten des Solidarsystems, aber wie weiß ich denn, wann ich auch diese für einen Patienten unter Umständen folgenschwere Entscheidung treffen kann? Das bringt nichts mehr. Und da ist es auf jeden Fall eine Hausnummer, nach 12 Sitzungen eine Entwicklung sehen. Und natürlich müsste so eine Entwicklung in Abhängigkeit von der Symptomatik, von der Problematik an die unterschiedlich aussehen. Aber das können wir auch in aller Regel gut beurteilen als
Therapeutinnen. Genau. Genau. Aber das ist halt, glaube ich, also das ist ja bei dem Thema Non-Response insgesamt immer so wichtig, weil ich werde auch häufig gefragt, gibt es Diagnosen, die besonders häufig vorkommen? Und ich glaube, das, was halt so wichtig ist, ist, es gibt halt diverseste Risikofaktoren oder diverseste Hinweise. Und dann funktioniert das Ganze wie ein Puzzle. Na, dann habe ich irgendwie verschiedene Teile, die ich zusammensetze im Laufe der Sitzung. Und wenn ich dann nach 10, 15 Sitzungen merke, okay, mein Puzzle ist fast vollständig, dann kann ich davon ausgehen, dass ich im Non-Response-Bereich bin. Wenn ich merke, okay, es gibt ein oder zwei Bereiche, die sind da, der Rest nicht, dann brauche ich mir da auch gar nicht mehr so viele Gedanken drüber machen.
Erzähl mal, was sind das für Puzzlestücke, die du zusammensetzen musst?
Also genau, wir haben natürlich bei den beiden Fallbeispielen schon einige Faktoren mit dabei. Das eine, was ein gutes Puzzlestück ist, sind viele Vorbehandlungen, von denen kaum Erinnerungen bestehen oder von denen wirklich nicht profitiert worden ist. Auch hier gibt es Ausnahmen. Ne? Also das ist vollkommen klar, das ist ein Puzzleteil. Das, was mir immer auffällt, ist, dass wenn ich PatientInnen in der Probatorik frage, was haben sie denn gemacht in der Therapie, wovon haben sie profitiert, wenn dann so eine ganz vage Antwort kommt, das ist ein guter Hinweis. Also zum Beispiel, oh, ich weiß es auch nicht mehr so genau, es hat aber irgendwie, war es aber ganz gut.
Aber ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht
haben. Ja, genau. Und ich meine, natürlich gibt es bestimmte Therapiekonzepte, wo man sagen könnte, ja, da wissen die Patienten tatsächlich auch nicht, was passiert. Ne, das ist anders. Aber nehmen wir mal so ein klassisches Beispiel von einer DBT-Station. Wenn eine Patientin oder ein Patient wirklich in einem DBT-Programm gewesen ist, dann weiß man, was da passiert ist. Da kriegt man einen Ordner mit am Ende. Ne? Und sich da, wenn das 2, 3 Jahre her ist, nicht mehr zu erinnern, ist mysteriös.
Ja.
Genau, das ist ein Puzzlestück. Dann haben wir natürlich auch das Puzzlestück, wie lange, also wie chronifiziert und wie lange besteht die Erkrankung schon. Wo man eben auch sagen muss, je länger jemand erkrankt ist, je chronischer und je früher jemand erkrankt ist in seinem Leben, umso schlechter die Prognose. Auch wieder nur ein Stück, was nicht für alle gilt, was aber eben als Puzzleteil gelten kann. Dann gibt es natürlich insgesamt einige interaktionelle Muster. Ne? Also wenn man dieses Thema Verantwortung übernimmt, ich glaube, das ist so aus meinem Empfinden die große Gemeinsamkeit, dass die meisten Menschen, die nicht gut respondieren, eben auch aus unterschiedlichsten Gründen die Verantwortung für ihr Leben nicht wirklich übernehmen wollen.
Und teilweise verblüfft einen das ja schon. Ne? Oder mir geht es schon manchmal so, dass ich jetzt so bei so jemandem wie deiner Patientin, die du mitgebracht hast, das so persönlich gar nicht verstehen kann. Ja, wie kann man irgendwie so ein anstrengendes und unschönes Leben führen und nicht mal für ein bisschen bessere Verstärkersituation, ein bisschen andere Menschen um sich herum sorgen. Aber es ist einfach so.
Ja.
Und es gibt die, es ist ein Phänomen, ne?
Ja, und das ist ja auch häufig so. Ich finde, das ist auch was, was man sich ja immer bewusst machen muss. Also diese Patientin, wenn die sich verändert hätte, wenn die Verantwortung übernommen hätte, dann hätte sie ja schon auch die wichtigsten Menschen in ihrem Leben verloren. Das ist auch bitter. Ne? Das ist schon auch was, wo man, also für so eine Entscheidung, also aus PsychotherapeutInnen-Sicht, finde ich, lohnt sich das ja immer total. Aber das ist natürlich nicht bei jedem Menschen so. Es lohnt sich nicht, ne?
Genau, das ist ja so der nächste Punkt, ne? Warum verändern sich Menschen nicht? Warum bleiben sie hängen?
Ja.
Wir wollen ja immer, dass irgendwie so ein Konzept, eine Erklärung dafür haben. Wenn wir es nicht verstehen, dann fühlen wir uns hilflos. Was wären deine Punkte da?
Naja, ich glaube, einmal ist Funktionalität spielt natürlich eine riesengroße Rolle. Und auch Nebenwirkungen von Psychotherapie insgesamt. Also, dass zum Beispiel viele Partnerschaften an Veränderungen kaputt gehen, ne, wo ein Part in der Therapie ist und sich dann eben verändern soll, das ist eine krasse Nebenwirkung, finde ich. Das muss man schon wollen. Da muss man bereit für sein. Da muss man irgendwie auch den Mut für haben, ne, da nochmal, also wirklich so viel zu verändern.
Und die Frage ist ja auch, ich meine, es ist ja überhaupt nicht sicher, dass die nächste Partnerschaft besser ist, ja.
Ja.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, aber das ist jetzt wieder auf einem anderen Blatt, aber trotzdem kurzer Gedanke, dass wir manchmal vielleicht auch Patientinnen begleiten, da hinein eine Partnerschaft schwierig zu finden und womöglich in Frage zu stellen, wo wir uns so unsere eigenen Ansprüche vielleicht an Partnerschaft anlegen und denken, ja, so möchte ich auch nicht, so einen Partner möchte ich auch nicht haben, aber womöglich die Patientin, mit der wir zu tun haben, kaum gute Chancen hat, jetzt eine deutlich, selbst von ihren eigenen Ressourcen her, eine deutlich bessere Partnerschaft zu leben oder so. Also es ist auch, finde ich, ein Echt ein verzwicktes Thema manchmal.
Ja.
Aber du sagst jetzt Funktionalität, also zum Beispiel bei deiner Patientin wäre das ja sowas wie, immerhin diese zwei Beziehungen kann ich damit halten. Ja.
Genau, und also auch das Aufrechterhalten der Illusion. Ne? Solange ich alles tue, irgendwann wird meine Mutter mir ihre Liebe zeigen und stolz auf mich sein. Und ich muss dieses Bild von einer idealen Mutter, was ich da in eine Person projiziert habe, die es nicht ist, das muss ich nicht loslassen, weil das würde ja auch, also es ist ja unheimlich traurig. Da muss man erkennen, dass man sein ganzes Leben lang hinter etwas hergerannt ist, was nicht der Realität entspricht.
Absolut. Und gerade so mit Mitte 40, ne, wenn du dann, vielleicht wenn du dich jetzt von all diesen Illusionen verabschiedest und sagst, wo will ich jetzt eigentlich hin, dann kannst du sowas, weiß ich, so ein Thema wie Familiengründung, Kinderwunsch und so weiter, ist dann möglicherweise schon durch, wenn du in Wechseljahren bist oder so. Das heißt, man kann im Fall der Dependenz gut in der Illusion bleiben, man kann die Beziehung, die man hat, pflegen, Funktionalität. Und jetzt bei deinem männlichen Patienten, der hat
naja,
jetzt nicht wahnsinnig viel davon, wenn man auf seine sozialen Beziehungen schaut, oder?
Nee, das stimmt. Aber der hat natürlich den großen Fehler, auch durch dieses Perfektionismusstreben, dass tatsächlich ja in der Regel real weniger Fehler gemacht werden. Dass man sich darüber auch immer ein Stückchen definieren oder vielleicht manchmal sogar ein bisschen besser fühlen kann. Also es ist ja,
ja klar, ich meine, wenn ich der Einzige bin, der nie diesen Cast falsch angeklickt hat, ist das natürlich schon eine Aufwertung, gerade wenn mir sonst nicht so viel zur Verfügung steht, ne?
Genau. Und dann ist es natürlich so, dass insgesamt so feindselige Muster und wenn man die Welt einfach als ein bisschen, ja, ich sag mal, böse betrachtet, dass es dann kaum lohnenswert ist. Ne, sich da irgendwie groß zu verändern, weil auch da müsste man sich, wenn man sich stellen würde, ja mit seinem eigenen Selbstkonzept massivst auseinandersetzen und müsste feststellen, dass man selber vielleicht der Mensch gewesen ist, der
vergrault hat.
Nett war. Ja, der einfach nicht nett ist, ne? Und unsympathisch. Ja. Und dann müsste man auch noch total viel Verantwortung übernehmen. Also weil man ja auch Verantwortung dann für die Beziehung übernehmen müsste. Man müsste vielleicht extrem an seinen sozialen Kompetenzen arbeiten und dann seinem Selbstbild. Das ist hart.
Und mit dir auch, ja. Und ganz ehrlich, oft mit unsicherem Ausgang, ne? Also jetzt.
Ja, total.
Bei dem Mann, den du mitgebracht hast, da habe ich schon aus Bild von so einem muffigen, unfreundlichen, besserwisserischen Typen. Und das ist ja auch viel Persönlichkeit, ne? Ob der jetzt wirklich so charmant und nett sein kann, dass er sozusagen Beziehungen pflegen kann, die dann so belohnt sind, dass es mehr belohnt ist, als ich bin der Einzige, der das hier irgendwas fehlerfrei hinkriegt, ist natürlich die Frage.
Ja, total. Und halt auch anzufangen, soziale Beziehungen zu reflektieren, ne? Und mal zu sehen, okay, an dieser Stelle habe ich daneben gelegen, da habe ich Schuld gehabt. Da müsste ich mich vielleicht auch entschuldigen. Das ist ja fürs Selbstkonzept erstmal sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn man so ein kleines Leben hat. Also ich glaube, das ist halt insgesamt ja so ein Thema, dass Ressourcen auch bei Non-Response eine riesen Bedeutung haben oder eine riesen Rolle spielen. Und dass, wenn wenig Ressourcen da sind, ist auch unheimlich schwer, sich zu verändern.
Das finde ich auch, dass wir das oft zu wenig berücksichtigen, wie ressourcenintensiv das auch sein kann, was wir oft erwarten von Patienten. Ja. Und auch, was du angesprochen hast, so, wir gehen oft so davon aus, habe ich den Eindruck, dass es irgendwie immer gut ist, sich mit sich zu beschäftigen. Ja, dass es für die Patientin, die du mitgebracht hast, irgendwie auf jeden Fall gut ist, zu verstehen, wie das mit ihrer Mutter ist. Oder dass es für den Typen auf jeden Fall gut ist, mal sich zu hinterfragen. Und es kommt so aus unserer eigenen Selbsterfahrungstradition und weil wir da auch sehr oft die Erfahrung gemacht haben, dass es gut war. Aber warum sollte es gut sein, wenn ich da vor allem unsympathische Muster sehe, wo ich eigentlich nicht so richtig mich in der Lage fühle oder tatsächlich die Ressourcen habe, von der Persönlichkeit her, finanziell, von der Lebenssituation, was auch immer, da jetzt wirklich einen U-Turn reinzuhauen. Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Sag mal, wie geht man damit um? Wie sagt man es Patienten? Du hattest vorhin schon im Prinzip was angesprochen, dass es wichtig ist, sowas im Blick zu behalten, dass du natürlich schaust, was sind die Gründe auch für bestimmte Muster, jetzt zum Beispiel bei der dependenten Patientin, das ist ja ziemlich schnell, ziemlich klar, dass du es auch frühzeitig adressierst, zum Thema machst, was dir dann natürlich auch eher eine Gelegenheit gibt, irgendwann einen Exit zu machen.
Ja.
Aber insgesamt, wie vermittelst du es Patienten? Meine Erfahrung gerade mit dependenten Patienten ist, dass sie das oft ausgesprochen blöd finden und einfach gerne weiterkommen möchten.
Ja. Also ich glaube, es ist für den Großteil der PatientInnen, die nicht profitiert, schwer, ein Behandlungsende zu akzeptieren. Na, ich habe immer so eine Strategie oder ich weiß nicht, ob Strategie das richtige Wort ist, aber so einen typischen Ablauf, das ist, glaube ich, besser formuliert. Ich konfrontiere das, wie gesagt, mehrfach mit, sagen wir mal, zunehmender strenger oder zunehmender Deutlichkeit vielleicht auch, ne? Weil es kann ja auch manchmal wirklich sein, dass man was so, ich sag mal, therapeutisch, sokratisch soft gesagt hat, dass die Patientin es gar nicht richtig kapiert hat, was man gemeint hat, weil sie deutlichere Worte braucht, ja.
Total. Und ich habe auch schon viele Verläufe wirklich erlebt, wo durch eine Konfrontation von solchen Mustern auch echt der Changing Point erreicht wurde und danach die Behandlung wirklich großartig war. Und das manchmal auch in Stunde 20, wo dann alles so ein bisschen nur geplätschert ist, nicht so viel passiert ist, aber dann durch so eine Konfrontation wirklich sich alles verändert hat und es tolle Erfolge für die Patientinnen geworden sind. Aber deswegen, genau, ich konfrontiere das häufiger und dann kommt irgendwann eigentlich der Moment, wo ich weiß, okay, jetzt haben wir keine andere Wahl mehr. Die PatientInnen haben vielleicht ganz häufig gesagt, ja, sie möchten so gerne, aber sie wissen nicht, wie. Wir haben nochmal erarbeitet, wie denn Veränderung gehen könnte. Häufig auch an sehr kleinen Dingen, ne? Und auch das ist dann in der Regel nicht erfolgt oder nicht passiert oder wurde nicht umgesetzt. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man eigentlich nur noch das Pflaster abreißen muss und einfach jemandem sagen muss, ich glaube, dass Psychotherapie nicht das Richtige für sie ist und dass sie eben von so einer Behandlung nicht profitieren können. Und das ist okay. Das passiert.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt als Patientin das von dir höre und protestiere und sag, aber ich komme doch so gern zu Ihnen und ich wüsste jetzt gar nicht, was ich ohne Sie machen soll.
Dann habe ich ganz, ganz, ganz viel Mitgefühl dafür, dass es unheimlich schmerzhaft ist zu erkennen, dass es nicht gelingt. Weil das finde ich total verständlich, ne? Ja. Häufig hat man ja auch, ist man ja auch in die Therapie gestartet mit ganz viel Erwartung und wurde auch therapeutisch quasi noch bestärkt in der positiven Prognose oder ähnlichen. Und das ist dann natürlich extrem bitter. Dann kommt häufig auch von PatientInnen die Frage, was kann ich denn dann machen? Und auch das ist ja was, manchmal gibt es dann nichts.
Ne? Also das ist total mir zumindest nichts ein, ja. Ich meine, klar, vielleicht kriegt dir dein Patient irgendwann den Move, landet beim, keine Ahnung, alte Herren Fußballverein oder sonst wo und hat auf einmal eine gute Zeit oder die Frau landet im Chor und da wird sie irgendwie happy, aber das weißt du nicht und sowas kann nach meiner Erfahrung dann, ich meine, wenn du vorher schon x-mal besprochen hast, wie könnten sie selbst besser für ihre Bedürfnisse sorgen und also was ist nicht erfolgt, dann kann man es eigentlich nur in die Hände des Patienten oder seines Schicksals legen.
Genau. Und also dementsprechend, ich finde ganz viel Mitgefühl und auch Validierung für die Frustration, für die Traurigkeit dafür, dass man da eben jetzt auch eine Ablehnung bekommt an der Stelle, ist total angemessen. Es sollte im besten Fall eben nichts an der Haltung ändern. Also das, was ich immer wieder merke, das ist ja auch das Schwierigste daran, eine Behandlung zu beenden, ist wirklich dabei zu bleiben mit all dem Mitgefühl und auch mit dem Verständnis. Also ich kann ja verstehen, warum mein Gegenüber beispielsweise dann vollkommen traurig und verzweifelt ist. Finde ich ganz, ganz nachvollziehbar. Aber das ändert an der Stelle eben nichts an der Haltung, dass die Therapie nicht indiziert ist und dass sie nichts bringt.
Ja.
Und das, wie gesagt, ist halt sowas. Irgendwann kommt der Moment, da muss das Pflaster ab, da muss man einmal aussprechen. Es klappt nicht. Psychotherapie ist nicht die richtige Behandlungsform. Dementsprechend wird die Behandlung auch beendet.
Genau. Und entscheidend dafür ist auch die Sicherheit auf Seiten von dir oder mir oder von der Therapeutin, dass man wirklich weiß, man hat es angesprochen, man hat es validiert, man ist da auch nicht von Anfang an jetzt hyperkonfrontativ gewesen, hat alles getan, um die Patientin in dem Einsichtsprozess mitzunehmen und hat das aber mehrfach wiederholt und sich so mal von verschiedenen Seiten aus versucht, das Pferd aufzuzäumen und einfach kann sozusagen evidenzbasiert sagen, das wird hier nichts und dann kann man auch mit gutem Gewissen das Pflaster abreißen, wie du sagst.
Genau. Ich glaube halt, das gute Gewissen haben die meisten KollegInnen und das kenne ich auch von mir trotz allem nicht immer. Ne? Also man fühlt sich ja trotzdem.
Ja, das wäre meine Bonusfrage sozusagen. Ja. Wie gehst du selbst damit um? Ich höre da so oft, aber ich fühle mich dann so schuldig und wenn dann die Patientin weint und sagt, jetzt geben sie mich auch noch auf und so weiter.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, was es ist, total schwer. Also ich meine, ich sage das in meinen Workshops auch immer, ich gebe Workshops dazu, mir fällt es trotzdem schwer und ich mache es nicht gerne. Ich freue mich über jede tolle Therapie und ich freue mich auch immer, wenn eine Behandlung einfach herausfordernd ist und trotzdem ich am Ende sehe, dass ein Mensch deutlich zufriedener in seinem Leben geworden ist. Ne? Dafür machen wir das ja alle. Aber ich glaube, es ist erstmal wichtig für sich zu verstehen, dass eine Therapie bei jemandem, der wirklich nicht respondiert, ist häufig ein aufrechterhaltener Faktor. Das finde ich problematisch. Dann finde ich es auch hilfreich, sich einmal bewusst zu machen, dass es mit Sicherheit nicht besser wird, wenn man in die Langzeittherapie geht und dann nach 60 Stunden das Ende zieht.
Ja. Also
das ist nämlich auch so ein Punkt, ne? Die Patientin wird womöglich noch verzweifelter sein, wenn sie nach 60 Stunden diese soziale Unterstützung entzogen bekommt, als wenn man das Pflaster sozusagen schneller abreißt.
Ja. Genau. Ich glaube, das, was dann noch dazu kommt, ist, diese Behandlungen sind ja für uns auch ab einem gewissen Punkt echt schwer auszuhalten.
Das ist das Anstrengende.
Ja. Genau. Es ist anstrengend, es ist frustrierend, man hat häufig keine Themen in den Sitzungen. Das heißt, man sitzt dann da und weiß auch nicht so recht, was man machen soll.
Ja, genau.
Auch sich bewusst zu machen, dass man quasi, während man dann weiter redet und zum Beispiel jemanden über Stunden immer wieder über andere schimpfen lässt oder ähnliches, das hält das Ganze aufrecht. Und ich glaube, das ist tatsächlich was mir immer hilft, mir bewusst zu machen, hey, ich möchte nicht zum Verstärker einer psychischen Erkrankung oder einer interaktionellen Schwierigkeit werden. Mhm. Da will ich aussteigen und das tut kurz weh, auch mir. Aber ich will das nicht befeuern. Ich glaube, das ist was, also das finde ich immer ganz hilfreich.
Okay. Das heißt, ultimativ neben dem wirklich reflektieren und wissen, ich habe getan, was ich tun konnte, Lege Artis, und ich kann das beurteilen, dass nichts passiert. Letztendlich mir selbst auch klar machen, zum einen, wie du gesagt hast, gut anfühlen wird sich das nie. Ja, also
ja,
wenn ich darauf warte, dass ich jetzt mit Begeisterung solche Fälle beende, das kann ich vergessen, gut anfühlen wird sich's nie. Ja. Aber es ist einfach richtig und professionell wichtig, weil ich in der Zeit, die ich da sonst sinnlos Therapie mache, nicht nur auch Stunden da jemandem gebe sozusagen, die bei jemand anders zu mehr Gesundheit führen würden, sondern auch was unter Umständen richtig Falsches mache, nämlich ein Problem aufrechterhalte.
Genau.
Und das ist einfach was ja keiner von uns möchte.
Genau. Und ich glaube, das, was du gerade sagtest, diese Argumente, ne, dass es natürlich überhaupt nicht wirtschaftlich ist, dass es quasi für die Solidargemeinschaft nicht hilfreich ist, die kommen alle noch dazu. Und da hilft es auch, sich bewusst zu machen.
Genau,
die sind nicht so wichtig im Inneren, glaube ich, von TherapeutInnen.
Im Inneren ist ja eher so dieses Gefühl, boah, ich lasse die hängen.
Ja.
Und da, glaube ich, braucht man auch wirklich so ein emotionales Gegenwind.
Genau, und deswegen, was ich immer total hilfreich finde, ist wirklich diese Fälle gut in einer Intervisionsgruppe oder in einer Supervision zu besprechen und wirklich sich bewusst zu machen an der Stelle, ich habe es schon auf ganz viele Arten und Weisen probiert. Na, also das ist auch so, was ich habe in den Workshops, erscheint da, glaube ich, manchmal so ein Bild, als wäre das so eine ganz einfache Entscheidung und man würde nach 7 Stunden sagen, okay, und jetzt machen wir hier Schluss. Mhm. Aber das ist ja ein Prozess, der Zeit braucht und wo vorher ganz viel Validierung, ganz viel Wertschätzung, ganz viel sanfte Versuche zu helfen und zu unterstützen gewesen sind, die alle nicht gelungen sind, und dann wird es quasi zunehmend klarer.
Ja, das ist nichts, was du aus dem Hut zauberst, weil du irgendwann die Nase voll hast.
Ja, genau.
Sondern es ist eine wohlüberlegte Entscheidung aufgrund der Prozessdiagnostik, die du machst.
Ja.
Super. Vielen Dank, ich fand das super spannend.
Das ist schön. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Ich freue mich, dass ihr dabei geblieben seid. Wenn ihr mehr zu dem Thema lesen wollt, schaut gerne nochmal in Ruths Blogbeitrag rein, der auf psychotherapie.tools erscheinen wird. Und wie immer, meldet uns gerne Rückmeldungen, Fragen und Themenvorschläge an psychotop@belz.de.
Im Psychotop mit Dr. Gitta Jakob. Um keines der Gespräche zu verpassen, drücke jetzt auf Abonnieren. Ein Podcast der Belz Verlagsgruppe.